Hallo und herzlich willkommen zu den Mediennews für den 14. Februar 2018. Heute geht es um den Pressekodex, denn die Initiative Fair Radio stört sich an einer Formulierung, in der es um die Nennung der Nationalität von StraftäterInnen geht. Außerdem sprechen wir darüber, wie Facebook quasi ungewollt verantwortlich für die Gesetzgebung zur Netzneutralität in Indien ist. Doch zunächst stellt euch Eddie ein Buch vor, in dem pünktlich zu dem Jahrestag seiner Festnahme Texte von Dennis Yücel veröffentlicht werden. An erster Stelle kommt das Rauchverbot. Das war das Schlimmste an den 13 Tagen, die ich in einer Zelle im Polizeipräsidium Istanbul verbracht habe. Gleich dahinter aber, noch vor dem schlechten Essen und allen anderen Schikanen, folgte für mich das Verbot von Stift und Papier. Doch es durfte ihnen nicht gelingen, mich zum Schweigen zu bringen. Und es gab ja so viel zu erzählen.
Das schrieb der Journalist Dennis Yücel über seine Haft im Polizeipräsidium Istanbul kurz nach seiner Verhaftung. Das war genau vor einem Jahr. Der Weltkorrespondent Dennis Yücel wurde am 14. Februar 2017 von der türkischen Polizei verhaftet. Er saß insgesamt 13 Tage in Polizeigewahrsam, bis er dann in Untersuchungshaft kam. Eine Anklage gegen ihn wurde immer noch nicht erhoben. Wie lange er noch ohne Anklage in Haft sitzen wird, ist ungewiss, denn seitdem in der Türkei der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, kann eine Untersuchungshaft bis zu 5 Jahre dauern. Dennis Yücel ist nur einer von über 150 Journalistinnen und Journalisten, die derzeit in türkischer Haft sitzen. Gerade in den deutschen Medien ist er wohl das prominenteste Beispiel dafür, wie schnell man als kritischer Berichterstatter in der Türkei aktuell in Haft kommen kann. Besonders nach dem Putschversuch in der Türkei 2016, für den die türkische Regierung die Gülen-Bewegung verantwortlich macht, werden Gegnerinnen und Gegner der Regierung unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda oder der Unterstützung von terroristischen Gruppen verhaftet. Sei es nun, weil sie angeblich die Gülen-Bewegung unterstützen oder die PKK. Auch Dennis Yücel wird, wie vielen anderen seiner Kollegen, Terrorpropaganda vorgeworfen. In der Begründung für den Haftbefehl von Yücel ist von Propaganda für die PKK, für die Gülen-Bewegung sowie von Volksverhetzung die Rede. Unter anderem wird dort ein Interview von Yücel mit dem PKK-Anführer Cemil Bayık aus dem Jahr 2015 erwähnt und spätestens dadurch ist klar, dass Yücel aufgrund seiner Tätigkeit als Journalist in Haft sitzt, obwohl die türkische Regierung das Gegenteil behauptet. Bereits Yücels Inhaftierung war in den Medien sehr präsent und auch Yücel selbst und seine Anwälte versuchen seit Beginn der Haft die Freilassung von Yücel zu erwirken. Im März letzten Jahres, also knapp einen Monat nach seiner Verhaftung, hatte Yücel bereits beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde gegen seine Verhaftung eingelegt. Im Dezember hatte sich die türkische Regierung dann zu der Beschwerde geäußert und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebeten, Yücels Beschwerde abzulehnen. Ein Entschluss des Gerichtshofs über die Beschwerde steht noch aus. Und trotz der medialen Aufmerksamkeit und der Aktivität seiner Anwälte hat sich im letzten Jahr für Dennis Yücel wenig verändert. Knapp 300 Tage lang saß Yücel in Isolationshaft. Seit Dezember teilt er sich nun den Hof mit einem Mitgefangenen, dem Journalisten Oguz Uzluer, der früher für die türkische Tageszeitung Habertürk geschrieben hatte. Auch darüber wurde viel berichtet und seine Kollegin und Freundin Doris Akrab, die nun auch gemeinsam mit Yücel ein Buch herausgegeben hat, ist der Meinung, dass diese mediale Aufmerksamkeit auch aufrechterhalten werden sollte.
Ich glaube, das ist sozusagen diese jetzt so einzukehrende Geschichte. Sind wir nicht am Ende diejenigen gewesen, die verantwortlich sind, dass der Preis für Dennis in die Höhe getrieben worden ist? Sicherlich zum Teil. Also und zwar alle wir, die wir sozusagen über ihn öffentlich reden. Natürlich, aber genau das ist ja auch etwas, was man sich schlecht vorschreiben kann von einem Autokraten, der genau das möchte, dass man nämlich nicht mehr zumindest schlecht über die Regierung und die Entwicklung in dieser Gesellschaft spricht. Das möchten die nicht. Und wenn wir uns dem beugen, in so einem prominenten Fall, also Dennis war halt, ist halt auch vor seiner Inhaftierung ein prominenter Journalist gewesen. Und wir, also auch der Freundeskreis, ich als Journalistin, ich kann dazu ja nicht schweigen. Und ganz ehrlich, hätte mir irgendjemand gesagt, ach, haltet doch mal einfach besser die Klappe, dann ist der morgen raus. Das heißt, irgendjemand, das haben verschiedene Leute im Übrigen auch immer wieder mal gesagt. Natürlich auch Journalisten, die der Meinung waren, dass er vielleicht besser ist. Ist ja auch okay, das ist eine Entscheidung, die jeder alleine treffen muss. Wenn Sie das Buch gelesen haben, dann wissen Sie ja, wie die Widmung lautet, die nämlich heißt, für alle die mich im Gefängnis nicht vergessen haben. Und das, er weiß ja nur, dass ihn die Leute nicht vergessen haben, weil es hier halt diese Öffentlichkeit gibt, weil es so laut ist.
Und nun, Ein Jahr nach Yücels Verhaftung erscheint auch ein Buch mit ausgewählten Texten aus den letzten 13 Jahren von Yücels journalistischer Tätigkeit. Darin finden sich Berichte, Reportagen und Satiren von Yücel und eben auch einige neue Texte. Darunter auch der erste Text, den Yücel in Haft geschrieben hatte. Der Text wird bezeichnet als das Haftprotokoll aus dem Februar 2017 und darin beschreibt Yücel detailliert die Haftbedingungen während des Polizeigewahrsams in Istanbul. Zu Beginn seiner Haft musste sich Yücel Tricks einfallen lassen, um das Verbot von Stift und Papier zu umgehen. Das Haftprotokoll schmuggelte er in einem Sack alter Wäsche zu seinem Anwalt. Mittlerweile kann Yücel seinen Anwälten immerhin Texte diktieren und schriftlich über seine Anwälte Interviews führen. Dennoch ist klar, die Regierung der Türkei möchte ihn durch die Haft mundtot machen.
Ich denke, das ist ziemlich eindeutig. Also wenn man alle die wegsperrt und mit absurdesten vermeintlichen Beweisen dann tatsächlich sogar teilweise schon verurteilt hat, beziehungsweise eben teilweise über ein Jahr in Untersuchungshaft, ist die Intention ja klar. Also die sollen einfach zum Schweigen gebracht werden. Und bei den allermeisten der Anklageschriften, die wir kennen, im Falle von Publizisten, Journalisten, da fällt es halt relativ einfach, weil deren Texte eben verfügbar sind. Das heißt, man kann es ja auch selber nachlesen, dass die Vorwürfe sind so an den Haaren herbeigezogen, beziehungsweise die Begründung, weil jemand irgendeine App auf seinem Handy installiert hat, die vermeintlich von irgendwelchen Gülenisten entwickelt und also ein Beweis für die Verbindung zum Putschversuch sein, wobei noch nicht mal bewiesen ist, dass es die Gülenisten waren. Das zieht sich ja jetzt gerade auch weiter. Tatsächlich sitzen ja nicht nur Journalisten und Aktivisten oder Akademiker im Gefängnis, die sich irgendwie vermeintlich gegen die Regierung geäußert haben, sondern Leute, die Zivilgesellschaft fördern und so weiter. Also Unternehmer sitzen im Gefängnis, weil sie irgendwie in einem Dorn im Auge sind. Das ist, jetzt kann man sagen, das spekuliere ich ja nur. Woher will ich wissen, dass die alle nichts mit dem Putsch zu tun haben? Aber die Leute, von denen auch in denen die immer noch vorhandenen Oppositionsmedien in der Türkei berichten, die man ja auch kennt, die Vorwürfe, die dort gemacht werden, die sind so hanebüchen. Das ist, ja. Also da, ich glaube, da braucht man gar nicht weiter zu spekulieren. Das ist ganz offensichtlich. Also Einschüchterung und mundtot machen.
Yücel arbeitet, soweit er kann, in der Haft weiter. Das zeigt auch das nun erschienene Buch mit dem Titel »Wir sind ja nicht zum Spaß hier«. Yücels Stimme und Yücels Stift sind nicht verstummt. Das Buch ist im Nautilus Verlag erschienen. Für 16 Euro kann man es käuflich erwerben. Dieses Buch markiert nun ein Jahr Haft ohne Anklage für Deniz Yücel. Und es ist in gewisser Weise auch ein Aufruf, das mediale Interesse und den öffentlichen Druck aufrechtzuerhalten. Zum Teil, um Yücel zu zeigen, dass er nicht vergessen ist, zum Teil, um klarzumachen, dass die deutsche Regierung endlich ihre Politik gegenüber der türkischen Regierung grundlegend verändern muss. Es gilt, die Zahlungen an die Türkei zu beenden, damit dort Geflüchtete an der Weiterreise nach Europa gehindert werden. Es gilt, sämtliche sogenannte Flüchtlingsdeals zu beenden. Und es gilt, seitens der deutschen Bevölkerung nicht nur dagegen auf die Straße zu gehen, dass die Türkei Journalistinnen und Journalisten inhaftiert oder kurdische Städte bombardiert, sondern man muss auch gegen die deutsche Regierung auf die Straße gehen, die all das zulässt und auch selbst gegen kurdische Aktivistinnen und Aktivisten in Deutschland vorgeht, nur um sich sinkende Geflüchtetenzahlen zu erkaufen.
Zum Thema Netzneutralität schauen wir heute mal nicht Richtung Westen über den Atlantik, sondern nach Osten, nämlich nach Indien. Dort ist ein Gesetz nun bald 2 Jahre alt. In dem Gesetz geht es um die Netzneutralität. In Bezug darauf hat Indien eine sehr fortschrittliche Gesetzgebung. Dass dies möglich wurde, das liegt gewissermaßen an Facebook. Kaum vorstellbar, oder? Facebook hat nun auch das Berliner Landgericht beschäftigt und auf dieses Urteil, das diese Woche gefällt wurde, wollen wir zunächst blicken, bevor es thematisch weiter nach Indien geht. Gestern ist bekannt geworden, dass Facebook den deutschen Datenschutz verletzt, und zwar mit seinen Voreinstellungen. Das Landgericht Berlin hat deshalb beschlossen, dass Facebook die Voreinstellungen für seine Dienste in Deutschland ändern muss. Dabei wurden einige Voreinstellungen, die Facebook bei der Anmeldung trifft, kritisiert. Eine dieser Einstellungen ist zum Beispiel, dass Chatpartnern der Aufenthaltsort verraten wird. Eine weitere solche Voreinstellung ist, dass man bei der Suche mit Suchmaschinen direkt auf das Facebook-Profil des Users geleitet wird. Zudem muss Facebook die Klarnamenpflicht in Deutschland abschaffen. Dieses Urteil kam zustande, da der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen Facebook klagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Facebook hat nun Berufung eingelegt. Es bleibt zu hoffen, dass es bei dem Urteil bleibt, denn wie das Landgericht Berlin richtig feststellte, ist es nicht gewährleistet, dass die Benutzer und Benutzerinnen diese Voreinstellungen überhaupt zur Kenntnis genommen haben. Dieses Urteil ist also zunächst einmal ein Erfolg gegen Facebook, der hier vom Verbraucherzentrale Bundesverband erstritten wurde. Ein Schritt gegen Facebook, um ein wenig mehr Datenschutz in die Welt des Internets zu bringen. Doch nicht nur in Deutschland hat es bereits Erfolge im Aktivismus gegen Facebook gegeben. Auch in Indien wehrten sich Free-Software-Aktivisten gegen das Agieren von Facebook erfolgreich. Der Fall begann vor etwas über 2 Jahren und mündete letztlich in einem Gesetz zur Netzneutralität. Aber von vorn. Facebook bot damals die Grundlage für eine Debatte über Netzneutralität, als das Unternehmen mit einem Internettarif um die Ecke kam, der viel versprach.
Die Diskussion um Netzneutralität in Indien hat angefangen, als Facebook einen neuen Tarif namens Free Basics auf den Markt gebracht hat. Free Basics erlaubt dir den Zugriff auf ein Basisangebot an Webseiten, wobei das Wort Basics von Facebook definiert ist. Dieses beinhaltet Wikipedia, Facebook, Twitter und andere Services, die Facebook gefallen. Und diese Dienste sind dann die einzigen, die es über den Free Basics-Tarif umsonst gibt.
Via the Facebook program Free Basics.
Das berichtet Pavi. Er ist Free Software-Aktivist aus Indien. Die Rechnung, die Facebook sich da aufgestellt hatte, ging nicht so auf wie geplant. Es gab viel Kritik an dem geplanten Free Basics-Tarif und an der eigentlichen Intention dahinter.
Es war schlechtes Marketing von Facebook. Sie haben eine große Werbekampagne gestartet, versprochen, dass sie Free Basic anbieten, in etwa wie Free Food, als ob sie dem armen Indien eben etwas Gutes für umsonst tun. Die Werbung hat also versprochen, dem ganzen Land einen großen Gefallen zu tun, wobei sie eben nur ihren Fuß in die Tür von Indiens Webindustrie bekommen wollten.
In Indien gibt es viele ausgebildete ITler, die etwas von Software verstehen und so auch verstanden, dass hinter den Plänen, die Facebook da anpries, eigentlich eine massive Aushöhlung der Netzneutralität stand. Und so stellte sich die Free Software Bewegung gegen die Pläne und wirkte auf eine politische Regelung gegen solche Tarife wie den Free Basics Tarif von Facebook hin. Die nötige Medienaufmerksamkeit für dieses Anliegen konnte eine indische Comedy Show gewinnen. Ein Video der Show All India Bagshow oder BIA gelang es, die Massenmedien in Indien darauf aufmerksam zu machen.
And it's not just users. The loss of net neutrality hurts you if you're a startup or a fledgling internet business. Hypothetically, big players like WhatsApp could go to a telecom provider, pay them money and say, well, give people my service or website for free, but charge the crap out of other people if they want to use this other new guy's sweet little independent service. Which pretty much puts any competition that doesn't have deep pockets out of business for good.
Dieses Video trug einen großen Teil dazu bei, die Medienaufmerksamkeit auf die Netzneutralität zu lenken.
Ein lustiger Aspekt dabei ist, dass das Video gegen Facebook sehr stark über Facebook weiterverbreitet wurde. Nachdem das YouTube-Video so weit verbreitet wurde, ist auch die Mainstream-Presse auf das Thema aufgesprungen und hat Interviews mit den beteiligten Leuten gemacht. Als das Thema in den Medien diskutiert wurde, sind die Startups aufgewacht. Und Indien hat viele Startups, gerade im IT-Bereich, die ihre eigenen Webservices betreiben. Dass jemand wie Facebook kommt und alle anderen aus dem Netz schmeißen will, hat diese Startups aufgerüttelt. Als sich dann noch die Startups in den Medien für Netzneutralität ausgesprochen haben, hatte Facebook verloren.
Und am Ende dieser kleinen Geschichtsstunde über Indien steht eins der weitreichendsten Netzneutralitätsgesetze weltweit.
Laut dem neuen Gesetz darf kein Service-Provider diskriminierende Tarife anbieten. Das bedeutet, dass du als Service-Provider keinen Unterschied zwischen beispielsweise Inhalten von Netflix und YouTube machen darfst. Eine andere Regel, die festgelegt wurde, war, dass kein Service-Provider einen Vertrag mit Dritten eingehen darf, der das Verbot umgeht. Das heißt, du darfst keinen Vertrag eingehen, wenn dabei diskriminierende Tarife rauskommen. Das gab es in Indien schon, als Airtel, eine große Telekommunikationsfirma, einen Vertrag mit Facebook eingegangen ist und einen Tarif namens Facebook Zero angeboten hat. Dieses Angebot ist unter dem neuen Gesetz illegal und Airtel muss eine Strafe zahlen.
Das Gesetz ist nun bald seit 2 Jahren in Kraft. Dann wird es noch einmal überprüft werden.
Außerdem wurde beschlossen, dieses Gesetz nach 2 Jahren einem Review zu unterziehen. Das ist jetzt bald. Es wird also demnächst erneut eine Debatte um das Thema in Indien geben.
Und das ist die Geschichte dazu, wie Softwareaktivistinnen und Aktivisten eine Kampagne gegen die Pläne von Facebook, die die Netzneutralität mit Füßen getreten hätten, geführt und gewonnen haben. So konnten sie Facebook die Stirn bieten, ein wenig wie es der Verbraucherzentrale Bundesverband mit seiner Klage tat.
In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse.
Das ist Ziffer 12.1 im Pressekodex des Deutschen Presserates. Diesem Pressekodex verpflichten sich Journalistinnen und Journalisten. Halten sie sich nicht daran, werden sie gerügt. Diese Rüge muss das entsprechende Medium dann veröffentlichen. Die Formulierung in der Ziffer 12.1 soll dafür sorgen, dass Vorurteile nicht durch Berichterstattung noch verstärkt werden. Doch die Initiative Fair Radio hat ein Problem mit dieser Formulierung, zumindest mit einem Teil davon. Denn noch bis vor einem Jahr war die Nennung von Herkunft, Nationalität oder Religion von mutmaßlichen StraftäterInnen mit dem begründbaren Sachbezug zu rechtfertigen. Jetzt ist das sogenannte übergeordnete öffentliche Interesse maßgeblich. Die Initiative Fair Radio hat nun eine Petition ins Leben gerufen. Sie fordert den begründbaren Sachbezug zurück. Katharina Thoms ist Teil dieser Initiative.
Was ist denn das öffentliche Interesse? Das klingt erstmal total verständlich und nachvollziehbar. Wenn man dann aber nachdenkt, was ist öffentliches Interesse? Ab wann entsteht denn eine Öffentlichkeit? Öffentlichkeit ist ja heute nicht mehr nur durch die Medien gegeben, dadurch, dass wir hier miteinander im Radio sprechen. Öffentlichkeit hat heute jeder zur Verfügung. Ich muss nur in die sozialen Medien gucken. Das heißt also, ist ein öffentliches Interesse nicht eigentlich auch schon da, wenn sich 10 Leute bei Facebook in einem Thread darüber diskutieren, was jetzt notwendig ist oder was nicht? Und was ist dann sozusagen noch die Grenze? Eigentlich kann ich doch dann sagen, was übrigens ja auch vielseits passiert, ich nenne einfach immer die Nationalität, denn interessieren tun sich wahrscheinlich viele Leute dafür. Nur die Frage ist, im Gegensatz zu früher begründbarer Sachbezug, was bringt es mir für die Erklärung?
Die Initiative Fair Radio findet die aktuelle Formulierung zu lasch. Denn die ständige Nennung der Nationalität hat negative Auswirkungen auf die Denkmuster der LeserInnen, ZuschauerInnen und HörerInnen von Berichterstattung.
Wie im Zweifel wird diese Nationalität genannt, obwohl man überhaupt gar keine Richtung mehr vorgibt, was das denn jetzt eigentlich mit dieser Straftat, mit dem Tatverdachten überhaupt zu tun hat. Insofern hilft es eben nicht weiter, dieses einfach immer wieder zu nennen, denn wir wissen auch auf der anderen Seite aus der Wissenschaft, aus der Forschung, dass sowas dann einfach Vorurteile auch verstärkt, dass es einfach hingenommen wird als, ah ja, das erklärt mir ja schon die Straftat, obwohl das nicht unbedingt immer ist. Vielleicht andersrum formuliert, wir sagen ja auch nicht, man soll die Nationalität nie nennen. Es soll eben einen begründeten Sachbezug geben, es soll eben eine Einordnung stattfinden, Beispiel organisierte Kriminalität. Wenn wir sehen, dass die in einem bestimmten Milieu stattfindet, dann ist es vielleicht auch notwendig, die Nationalität zu nennen.
Darüber hinaus findet, wenn die Nationalität von StraftäterInnen immerzu genannt wird, eine Art Normenverschiebung statt. Eine Gewöhnung daran, eine Straftat immer auf eine Nationalität zurückführen zu können. Sodass, wenn einmal die Nationalität in einem Artikel nicht genannt wird, häufig nach dieser gefragt wird. Und manchmal sogar dann noch darüber hinaus, wenn die Nationalität genannt wird.
Es wird auch oft jetzt genannt, dass es ein deutscher Täter ist, um quasi die Gegensätzlichkeit aufzumachen. Dann wird jetzt schon nachgefragt, naja, aber was sind denn seine Eltern? Was haben die denn für eine Nationalität? Hat er nicht doch einen Migrationshintergrund? Wie ist denn der Name? Wir verschieben auch so ein bisschen die Grenze mit dem, was wir jetzt hier machen. Nämlich dadurch, dass wir ständig die Nationalität nennen, wollen wir auch noch mehr wissen. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe. Wir sind immer noch misstrauisch geworden.
Natürlich ist die Forderung der Initiative Fair Radio nicht, dass die Nationalität prinzipiell nicht genannt wird. Sie wollen, dass eine stärkere Reflexion bei Journalistinnen und Journalisten stattfindet.
Und da sagen wir, begründbarer Sachbezug ist viel konkreter, denn da müssen wir uns darüber Gedanken machen. Wir müssen nachfragen, müssen recherchieren, auch bei der Polizei nachfragen. Und das ist mit dieser Formulierung öffentliches Interesse eigentlich viel zu schwammig.
Der Pressekodex ist zwar nicht etwa rechtlich bindend, aber er ist ein weitläufig respektiertes Regelwerk unter Journalistinnen und Journalisten. Daher hat das, was darin geschrieben wird, durchaus einen Einfluss auf die deutsche Presselandschaft. Die Petition findet ihr, wenn ihr auf changed.org geht und zum Beispiel nach Presserat sucht. Ansonsten verlinken wir sie auch nochmal bei der hochgeladenen Version der Mediennachrichten. Damit sind die Mediennachrichten auch schon an ihrem Ende angelangt. Falls ihr etwas verpasst habt oder nachhören wollt, könnt ihr das im Laufe des Tages auf radiokorax.de oder freie-radios.net.